gesunde Herzen in unserer Gesellschaft fördern möchte. Ich möchte, dass Menschen, die gesund sind, auch gesund bleiben. Ich glaube, dass wir als Ärzte nicht nur für Kranke verantwortlich sind, sondern dass wir auch für die Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan Sinam Salt. Ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup SediDoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind, über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist. Lieber Umes, herzlich willkommen zu unserer heutigen Leaders in Health Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch über das Gespräch.
Ich weiß gar nicht, wo ich mit dir anfangen soll. Du bearbeitest so unglaublich innovative, wichtige Themen, die den Wandel im Gesundheitswesen als auch im Mindset der ÄrztInnen als auch der Bevölkerung vorantreiben. Lass uns einfach über all die Themen reden, die meiner Meinung nach einen großen Impact auf Diversity, New Work und Fortschritt haben. Für mich ist das zum einen deine persönlichen Erfahrungen. Wer ist Umes überhaupt und welche Rückschläge und Erfahrungen du gemacht hast und welche Auswirkungen das auf deine Karriere und auf deinen Lebensweg gehabt hat?
Ja, klar. Womit fangen wir an?
Ja, mit wer bist du,
Umes? Ja, ich meine, ich bin natürlich der Umes, der nicht in Deutschland geboren wurde, auf Sri Lanka. Und ich hatte das Glück, betone ich immer wieder, in einem Drei-Generationshaus aufzuwachsen mit Eltern, Geschwistern und Großeltern. Ich habe dort etwas gelernt, was man nicht im Alltag in Deutschland lernt. Die Verantwortung für Mitmenschen, die Verantwortung für eine Familie. Und ich merke, dass heute im Alltag Klinik oder überhaupt als Mediziner, dass mir das sehr viel bedeutet, die Verantwortung zu haben für Mitmenschen, für die Gesellschaft. Und bin dann damals als ein kleiner Flüchtling, ich war damals 12 Jahre alt, bin dann von meinen Eltern weggeschickt worden wegen dem Bürgerkrieg. Bin dann über Afrika nach 8 Monaten mit 13 in Deutschland angekommen. War immer schon ein Traum, Mediziner zu werden. Und das ist mir auch gelungen, weil unglaublich viele Menschen in Deutschland geholfen haben, dass ich einen Halt habe. Mein Onkel vor allem, der mich für meinen Schlepper finanziert hat und meine Schule für mich den Grundstein gelegt hat für das, was ich heute bin. Unglaublich dankbar. Und ich durfte in Deutschland meinen Traum, Arzt zu werden, tatsächlich verwirklichen. Und nun bin ich Mediziner hier in diesem Land.
Und auch noch Herzchirurg. Du hast dir nicht gerade das einfachste Fach ausgesucht.
Nein, das habe ich nicht. Das bin ich zufällig, weil ich musste natürlich mein Studium damals finanzieren. Ich war ja Tellerwäscher, habe jahrelang bei McDonald's gearbeitet und dann irgendwann mal für den Roten Kreuz als Pflegehelfer und gestrandet auf der Herzchirurgie und habe gedacht, Gottes Willen, da möchte man gar nicht hin. Aber dann war ich bei Heilig Nord einkaufen. Dann kam der Pfleger und sagt, hey, du bist doch der Student, der gestern bei uns in der Herzchirurgie war. Wir suchen jemanden feste Mitarbeiter. Und dann so kam ich dann tatsächlich in die Pflege, in der Herzchirurgie. Und ich fand den Herzchirurgen einfach cool. Ich fand die irgendwie einfach toll und ich wollte auch so cool sein. Und es war ein Traum, tatsächlich dann Herzchirurg zu werden. Das ist mir dann auch gelungen. Es war nicht einfach der Weg, weil ich musste natürlich Sprüche hören, wie für sie ist es schon ausreichend, als es darum ging, dass ich weiter operieren möchte, dass ich meinen Facharzt haben möchte. Da hat auch ein Vorgesetzter natürlich 2 Bio-Deutsche vorgezogen und einen Kollegen, dessen Namen türkisch abstammt, aber der eigentlich deutsch ist. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt türkisch sprechen kann. Und mir gesagt wurde, dass es für uns ausreicht. Und ich bin dann natürlich weitergegangen. Ich habe gesagt, ich möchte weiterkommen und bin tatsächlich am Ende Herzchirurg geworden, ja.
Du hast also auch Fehlschläge gehabt und auch Rückschläge gehabt im Laufe deines Weges mit Sicherheit, also insbesondere in der medizinischen Laufbahn. Wie bist du damit umgegangen? Oder was?
Genau, also es gab viele. Also ich habe in meinem Leben bis hier, ich bin jetzt 45, es hat ja schon vor 12. Lebensjahr begonnen. Ich konnte nach der 6. Klasse überhaupt gar nicht zur Schule gehen. Ich stand am Straßenrand, habe Obst und Gemüse verkauft, musste dafür sorgen, als ältester Sohn, Kind mit einem Bürgerkrieg Geld nach Hause zu bringen. Und das ist mir auch gelungen. Und das war nicht einfach, aber es ist mir gelungen. Und dann die Reise, was eine Woche dauern sollte, dauerte 8 Monate mit 12 Jahren. Ich kannte niemanden. Und auch da hatte ich Rückschläge und ich habe viel geweint und ich bin abgehärtet hier in Deutschland angekommen. Trotz dreifacher Abschiebebescheid bin ich immer noch in Deutschland geblieben. Warum? Weil mir unglaublich viele Menschen geholfen haben. Und diese Erfahrung aus dem Bürgerkrieg, aus der Flucht, aus der Schwierigkeiten der Asylverfahren, haben mich geprägt und haben mich sicherlich auch verstärkt und gut vorbereitet, mit dem zurechtzukommen, was ich als Mediziner erlebt habe. Dass eine Frau Schmidt, als ich ins Zimmer reinkomme, als junger Assistentarzt, sie aufnehmen wollte, mir die Frage stellte, sind Sie denn für das Essen oder für die Reinigung zuständig ist? Was macht man da, ja? Und natürlich sind das Stolpersteine, aber man überwältigt sie, weil man diese Erfahrung hinter sich gebracht hat. Oder Herrn Clausen, der überfordert war, als ich dann in Hamburg-Eppendorf gearbeitet habe, dass die Frau anrief, sagen Sie mal, haben Sie einen Schwarzen als Arzt bei euch auf der Station? Ja, was macht man denn da? Ja, der Patient redete nicht, schaute nur noch aus dem Fenster. Und ich habe für mich immer die Entscheidung getroffen, ich möchte kein Spiegelbild dessen sein, der vor mir steht, sondern ich möchte ich selbst sein. Und das war ich auch. Und es ist mir auch tatsächlich am Ende gelungen, geduldig zu sein. Das kostet viel Kraft und Mühe. Und man ist vielleicht teilweise etwas erschöpft, aber am Ende gelingt tatsächlich mit dem Dialog, mit dem Energie, die ich da reingesteckt habe, dass der Herr Clausen zum Beispiel am letzten Tag zu mir kommt, auf die Schulter klopft und sagt, hey, du bist ein guter Junge. Ja. Und ich sehe das als eine gesellschaftliche Verantwortung. Ja, klar, der ist ein Rassist, aber er gehört ja irgendwie zu uns. Also es ist, ich muss den irgendwie helfen. Und ich sehe das immer so anders als viele andere Menschen. Ich stehe darüber. Ich bin zwar vielleicht nicht älter, aber ich bin in der Hinsicht viel reifer und ich nehme die Verantwortung, wenn der ältere Herr die Verantwortung
Es ist
nicht
natürlich ein
nimmt.
unglaublich starkes Gefälle, wenn du mit deiner Erfahrung zusammen auf einer Station arbeitest, mit, ich sag mal, Maximilian Müller, der vielleicht aus einer Arztfamilie kommt, der eine ganz andere Erfahrung, ganz andere Art von Ablehnung in seinem Leben erfahren hat, vielleicht auch eher seltener als die Absagen und die Rückschläge, die du erlebt hast. Und ihr arbeitet jetzt gleichzeitig auf einer Station. Du hast das Mindset, ich übernehme Verantwortung. Das ist mein Arbeitsort und auch wenn ich Ablehnung erfahre, ich mache weiter, während jemand neben dir das gar nicht erfahren hat. Wie ist da die Herausforderung? Ich meine, es wird immer auf die Sicht der anderen gesprochen, zu sagen, wir müssen diverser sein.
Ja.
Ja, kümmert euch mal bitte, dass euer
Ja.
Team diverser wird, dass zu jemand zu euch kommt. Aber
Genau. Du sprichst mir wirklich aus der Seele. Also das, was du beschreibst, da habe ich Bilder. Also während du diese Frage stellst, habe ich ganz viele Beispiele, ganz viele Momente, wo ich tatsächlich diese Gefühle habe. Wir wissen doch alle, dass in Deutschland Gerechtigkeit bei der Facharztausbildung, beim Vorwärtskommen, bei Karriere, die gibt es nicht. Wir wissen, dass Frauen mehr Leistung erbringen müssen, um gleiche Anerkennung zu bekommen. Und das ist heute, wir wissen auch, und das ist auch statistisch bewiesen durch die Integrationsbeauftragte, dass Zugewanderten, anders Aussehende, also nicht Bio-Deutsche, also fremde Deutsche, natürlich auch mehr Leistung bringen müssen und das in der Karriereleiter, dass es denen tatsächlich erschwert wird. Und das habe ich schon selbst erfahren, als es um meine Facharztausbildung geht und allein die Tatsache zum Oberarzt werden. Ich bin Funktionsoberarzt. Ich sollte längst der Oberarzt werden. Am Ende ist nicht der fremde deutsche Oberarzt geworden, sondern ein bio-deutscher Oberarzt geworden. Es wurde gar nicht, überhaupt gar nicht kommuniziert. Und es gibt manchmal manche Vorgesetzte, die dann im Gespräch dann nebenbei äußern, wir haben auch deutsche Bewerber, so begeisternd. Und du stehst da vorne und denkst, okay, was meint er jetzt damit? Naja, ihr seid ja auch deutsch. Also es ist schon so, dass wenn der Maximilian Müller ist, dessen Vater Mediziner ist, der hat schon eine ganz andere Voraussetzung, auf der Karriereleiter, zu kommen, vorwärts zu kommen. Der wird anders wahrgenommen. Es ist zufällig der Zuweiser, der Vater, und zufällig ist der Vater auch mit ihm im Studium gegangen, mit dem Chefarzt. Also das sind die Sachen, die erleben wir schon. Ich kann es daran nicht ändern. Also habe ich für mich dann irgendwie gesehen, natürlich kostet es mir mehr Kraft, aber ich habe keine andere Wahl, das zu durchboxen. Und ich glaube, dass meine Kinder, ich habe selber keine Kinder, aber ich habe zwei Patenkinder, dass die vielleicht dadurch vielleicht etwas einfacher haben werden. Also ich denke an die Zukunft, dass ich es schwer habe, muss das durchbrechen. Ich meine, du kennst es ja auch, du kommst ja auch nicht irgendwie unbedingt aus einer Akademiker-Ärztefamilie, sondern du musstest dich ja auch durchboxen für das, was du heute bist. Und ich glaube, die erste Generation muss ackern. Das haben deine Vorfahren. Ich meine, das ist das beste Beispiel. Ja, die sind nach Deutschland gekommen und mussten hier irgendwie ganz weit unten anfangen und konnten überhaupt gar nicht mal in der Reihe stehen. Ja, und heute, und das zeigt, das kostet Zeit, das kostet Kraft. Und unsere Gesellschaft muss verstehen und kapieren, gerade in der Gesundheitswesen. Also ich bin froh, dass wir zugewanderten Ärzte haben oder Pflegekräfte. Ohne sie können wir doch überhaupt nicht die Gesundheitsversorgung, die Grundversorgung in Deutschland gewährleisten. Dass das nicht kapiert wird, dass man dann nicht die Anerkennung für alle gleichsetzt, ob jetzt ne, Fremddeutsche oder Biodeutsche ist. Es gibt diesen Unterschied, den merken wir, klar. Es gibt, ist es weniger geworden. Also wenn es um Patienten geht, habe ich das Gefühl, dass ich seltener rassistische Erfahrungen habe wie vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Die reißende Entwicklung. Aber wenn es um Karriere geht, das ist nicht einfach. Es ist schon einfacher, wenn ich blond-blaue Augen hätte und Müller hieß der hätte. Also es ist schon so. Und wir brauchen diesen Vielfalt. Auch in der Gesundheitswesen. Der Gesundheitswesen muss sich die Gesellschaft auch widerspiegeln, dahingegen, dass Menschen sich auch, weil es ist nur mein Job des Vertrauens. Ja, wenn ich zum Arzt gehe, und du hast ja vorhin schon erwähnt, jeder Mensch in unserer Gesellschaft hat Berührungspunkt mit den Medizinern. Nicht jeder hat einen Berührungspunkt mit einem Banker oder Versicherungsvertreter, aber mit einem Arzt schon. Ja, daran gibt es keinen Zweifel. Und das ist ein Beruf, der heute noch auf Vertrauensbasis, ja, passiert. Es ist Vertrauen, da ist Empathie wichtig. Und da ist es doch wichtig, dass der Patient, der vielleicht nicht die deutsche Sprache mächtig ist, der vielleicht anders aussieht, in einem Krankenhaus auch sieht, ach, guck mal, da ist auch Dr. Umes, der anders aussieht, der vielleicht mir ähnlich aussieht, dass er dann dadurch ein anderes Vertrauen aufbaut. Und das Vertrauen und den Compliance, die man dadurch auch gewinnen kann, ist doch die Grundvoraussetzung einen guten, erfolgreichen Heilungsprozess.
Absolut. Ich habe, als ich meine Stelle in der Klinik gekündigt habe, weil es mir zu anstrengend wurde, mit diesen, wie du es nennst, ich nenne es jetzt mal Bio-Deutsche, zusammenzuarbeiten, weil die mir jetzt viel zu sehr in der Comfortzone waren und viel zu wenig Verantwortung übernommen haben, weil die so aufgewachsen sind. Während ich immer versucht habe, Veränderungen, effektiveres Arbeiten voranzutreiben, was aber in diesen starren Strukturen unglaublich komplex ist. Das ist gar kein Vorwurf. Die können das nicht verstehen, weil die leben so. Und ich komme und denke mir, wie kann ich es optimieren? Wie kann ich es besser machen? Und dann kommt eben dieser Clash zusammen, was das gemeinsame Arbeiten voranbringt, ne? Und
Ich glaube, also der Punkt ist interessant, was du sagtest. Dieses eins habe ich im Krankenhaus beobachtet: Leute, die etwas erkämpft haben. Ja, also Beispiel: Ich habe das Studium, mir ist nicht alles leicht gefallen. Ich habe die deutsche Sprache nicht, mir ist irgendwie nicht von zu Hause mitgegeben worden. Und ich musste mein Studium finanzieren. Meine Bücher hatte ich nicht, und dafür musste ich dann irgendwelche Kopien machen von Nachbarn, um überhaupt zu lernen, und war froh, dass die Lehrer Geld gesammelt haben und die Bücher gekauft haben. Und wenn du als Kind aufwächst und nie irgendwie für das, was du machst, erarbeiten musst, du hast immer finanziell die Unterstützung bekommen beim Umzug, die Bücher, für die ist es, ja, die kennen das nicht, die haben nicht, die sind nicht revolutionär, die sind nicht, also die, das läuft. Die suchen den Weg nicht, genau. Die kriegen
Die
das.
suchen sich
Aber es
den
gibt
Weg
zum
nicht, ne?
Glück
Die
auch,
suchen
ich
sich,
habe einige wenige
genau.
Menschen beobachtet, ich habe auch viele aus dem Ostdeutschland zu tun gehabt, die studiert haben, die eine ganz andere familiäre Struktur mitgebracht haben, aus Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Mit denen habe ich mich sehr gut verstanden, komischerweise, weil die auch so eine ähnliche Struktur hatten. Ist nicht ganz vergleichbar, dass sie auch für Dinge kämpfen müssen. Aber ich hoffe, dass ich langfristig das verschmelzt und dass Führungspersonen im Krankenhausalltag oder Geschäftsführer auch schätzen den Bedeutung von Vielfalt, was wir anstreben wollen, was aber unglaublich wichtig ist.
Dass wir diese Ausgrenzung überwinden gegenüber Ostdeutschland. Du hast es eigentlich echt gut auf den Punkt gebracht. Das existiert ja heute immer noch. Ich habe ja auch in Leipzig gegründet und kam dadurch sehr intensiv in Kontakt, wobei ich eben aus Westdeutschland komme. Und allein der Punkt, dass es das noch gibt, und dann hast du eben einen schwarzen Arzt oder eine deutsch-türkische Ärztin, und das führt dann eben zu Angst und zu Blockaden. Und wenn wir Unangenehmes vorantreiben, also wir sind ja schon unangenehm mit unserer Existenz, weil wir anders sind, ne? Wir sind fremd, und dann wollen wir auch noch Unangenehmes vorantreiben. Vielleicht sprichst du Unangenehmes an, oder ich treibe Unangenehmes voran, wo ich sage, das läuft hier nicht gut, wir brauchen jetzt mal einen anderen Weg. Und das führt halt bei den KollegInnen leider zu Blockaden. Also es fängt damit an, dass nicht ärztliche oder arztfremde Tätigkeiten, ich sage jetzt mal Blutabnahmen, nicht abgegeben werden. Das führt aber auch dazu, dass digitale Technologien abgelehnt werden und sie sich nicht helfen lassen wollen oder nicht entlasten wollen. Also
Das
diese
ist
Angst ist
wirklich, also
einfach so anstrengend,
es ist
bitte
Angst vor
Rainer.
Veränderung, glaube ich. Also das ist so geprägt. Ich muss sagen, also Digitalisierung in der Gesundheitswesen, es ist ein Armutszeugnis, dass wir in diesem Land nicht geschafft haben, unser Gesundheitswesen so weit voranzubringen, wie Beispiel Israel oder in Indien sogar,
China
ist viel weiter, ja, oder
ist
China,
verrückt, ja klar.
dass wir wirklich hinterhängt. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Zeit ich heute noch verbringe als Funktionsoberarzt, um Befunde anzufordern, weil die nicht mitgekommen sind, dass uns einfach die elektronische Akte fehlt und vor allem auch, dass uns fehlt, dass wir nicht einheitliche Programme haben im ge deutschen Gesundheitswesen, dass eine CD nicht mit diesem Programm gelesen werden kann. Also das ist auch ein Defizit, also dass man in dem Gesundheitswesen tatsächlich irgendwie gucken muss, dass unterschiedliche Programme auch miteinander kommunizieren können, dass das Arbeiten erleichtert und durch dieses, ja, Politik, der natürlich Angst hat wegen Datenschutz, wird aktiv das Weiterkommen verhindert und auch, dass die Pflegeberuf, wir sind doch lange nicht so weit wie auf Sri Lanka. Ich war jetzt 2 Wochen auf Sri Lanka, ich finanziere dort 3 Schüler, die dort Pflege studieren. Das, was sie dort lernen, da können unsere Kollegen von der Pflege überhaupt gar nicht mithalten. Allein, dass ich heute noch Verbandswechsel alleine mache, ich kann das Bein, wo ich die Vene rausgeholt habe, nicht halten. Also muss ich das Bein des Patienten gegen meinen Brustkorb drücken, damit ich die Verbände wegmachen kann, weil ich keine Unterstützung habe von der Pflege. Genauso, dass ich das Blut zum Labor als Mediziner selber transportieren muss, weil wir an die Struktur fehlt. Da muss man nicht studiert sein, da braucht man nicht mal eine Ausbildung, um jemanden zu haben, der da mit unterstützen kann. Es fehlt einfach auch, dass wir die Pflege nicht aufwerten in diesem Land. Ja, die bleiben dort, da wo sie sind. Und das finde ich schade. Da hat man einfach geschlafen, jahrelang verschlafen und dann haben wir Pflegemangel. Und das führt dazu, dass auf der ärztlichen Seite natürlich eine ganz andere Arbeitsbelastung ist. Wenn man den Mund aufmacht, und das tue ich ja, wie du kennst, das habe ich mit meinem Buch gemacht, der verlorene Patient, das tue ich immer noch heute, dann ist mein Kritiker, das ist unangenehm. Also die Themen wären dann unangenehm, dann möchte man die nicht zuhören. Und dann ist man dann ganz leicht jemand, der die Harmonie zerstört. Nein, ich möchte doch die Harmonie fördern, langfristig nicht zerstören. Es fehlt einfach auch diese Reflexion von dem, was wir haben. Uns fehlt einfach eine ganz klare Arbeitsstruktur. Man kann mit dem, und ich bin ziemlich sicher, mit dem Personal, mit dem Krankenhausstrukturen, wenn wir eine bessere Planung haben, können wir mehr Leistung erbringen. Und wir brauchen nicht noch einen Cent mehr. Wir haben schon 1 Milliarde, die wir jeden Tag investieren und das ist ausreichend, ja. Das hast du ja sicherlich auch so erlebt, ne?
Das ist krass, habe ich auch gelesen, genau, dass in deinem Buch jeden Tag 1 Milliarde, das musste man sich dann schon nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Wohin fließt das Geld? Und soweit ich verstanden habe, sind die Gehälter oder ne, sind noch gar nicht da drin. Ich weiß es nicht genau. Also das System Krankenhaus ist komplex. Wir haben die Ressourcen. Einerseits haben wir Ressourcen ohne Ende und andererseits beschäftigen wir uns als Arzt, Ärztin mit dem Drumherum, als mit unseren Patienten. Und das Drumherum wollen wir aber als Ärzteschaft nicht aufgeben. Ne? Das ist ja genau, was du sagst, bessere Planung. Ich wollte halt digitale Rotationsplanung machen oder möchte das halt machen, damit ein leitender Arzt nicht mehr täglich 1 Stunde Rotationsplanung manuell mit seiner
Ja.
Hirnleistung macht, sondern diese Zeit an Patienten
Ja.
verbringen kann.
Nein, das ist, also ich glaube, dass manchmal haben manche Leute, glaube ich, Angst, etwas abzugeben, weil sie denken, dass sie dadurch irgendwie den Existenz nicht begründen können. Dabei geht es um eine bessere Organisation. Dabei geht es darum, dass wir im Krankenhausalltag mit allen beteiligten Berufsgruppen harmonisch miteinander arbeiten, um mit der besseren Struktur und Arbeitsverteilung, wir natürlich das meiste Leistung bringen. Und Leistung ist für mich die Patientversorgung, dass man auch mit dem Patienten spricht und nicht in 5 Minuten oder 3 Minuten Visite den 24 Stunden abhandelt. Das ist abarbeitet,
Abarbeitet
genau.
quasi, ne?
Und das ist ja, was mich, ich sage ganz offen und ehrlich, auch stört, langfristig. Und ich kann jeden verstehen, und du hast ja den Absprung geschafft, sage ich mal, was im Krankenhaus oder, und ich spreche ja mit vielen Menschen im Krankenhaus, die sagen, ich wünschte, ich würde gerne irgendeine Fachrichtung machen, wo ich einfach raus bin aus dem Krankenhaus. Und als Herzchirurg komme ich natürlich nicht raus. Das ist eine Sackgasse, da muss man das Glück haben, dass man da gut rausgeholt wird von einem Chefärzten und gefördert wird. Wenn nicht, dann steckst du lebenlang dort drin. Da muss man sich schon ernsthaft Gedanken machen, ob man das wirklich möchte oder nicht.
Auf jeden Fall. Du hast auch in deinem Buch, meine ich, oder in einem Interview, ich habe einiges recherchiert, auch darüber gesprochen, dass die meisten Ärzte tagtäglich gegen den Werteverlust im Gesundheitswesen kämpfen. Aber halt jeder alleine oder jede alleine und tragen diesen Kampf mit sich selbst aus, anstatt ihn politisch zu artikulieren. Das ist ja, was wir vorhin im Vorabgespräch auch hatten, ne?
Ja,
Jeder
das
für
ist
sich, aber eben nicht
zusammen. Und wenn man
zusammen.
zusammen das täte, dann sind wir viel stärker und man würde auch das umsetzen, das, was wir wollen. Das Problem, was wir haben, ist, dass von den Führungskräften in den Krankenhäusern wird dafür gesorgt, dass wir weiterhin Einzelkämpfer haben. Es wird künstlich Konkurrenz gefördert, weil von Konkurrenz lebt das Geschäft. Ein kleines Beispiel. Wenn der Chefarzt oder leitende Oberarzt einen sagt, was ist denn der Unterschied zwischen dir und den Personen XY? Und dann sagst du, ja, ich komme jeden Tag früh 1 Stunde, schreibe die Überstunden nicht auf, kümmere mich um die Blutentnahmen, Strukturen auf der Station, bleib dann jeden Tag länger und ich übernehme freiwillig Dienste und ja, sehr gut, mach weiter, ja. Das heißt, man wird dann so im Einzelgespräch Konkurrenz gefördert und Leistung abgefragt. Mein leitender Oberarzt hat mir, ist nicht 4 Wochen her, schrieb mir eine E-Mail auf die Frage, ich habe letzte Woche so viele OPs gemacht, das ist durchschnittlich so wenig, wie soll ich denn weiter Oberarztposition einnehmen, wenn ich zu wenig operiere? Und ich würde gerne mehr operieren wollen. Dann kommt die Frage, was hast du besonders für die Klinik letztes Jahr geleistet? Ja, ich soll das auflisten. Und habe ich nur gefragt, mit so einer Person möchte ich kein Personalgespräch haben. Ja, ich habe es abgelehnt und werde ich auch nicht machen. Lieber verlasse ich die Klinik, als dass ich mit so einem Menschen, der nicht in der Lage ist, das wertzuschätzen, was man erbringt, und zu erkennen auch, und so eine Frage stellt. Und das ist so. So läuft, und dann, damit schafft man diese Konkurrenz, ne? Damit schafft man auch irgendwie, dass man sagt, okay, jetzt muss ich doch irgendwas noch zusätzlich machen, und zwar außerhalb der Arbeitszeit. Das zählt ja gar nicht als Arbeitszeit. Und es wird auch ganz groß gesagt, die Überstunden sollte man nicht dokumentieren. Es ist heute noch so. Es ist heute noch so. Und es machen Kollegen. Warum? weil sie gerne einen guten Eindruck hinterlassen wollen, weil sie hoffen, dass der nächste freie Oberarztstelle, dass sie das bekommen. Und das wissen die Führungspersonen. Und wie sollen dann diese Menschen, die Einzelnen, die eigentlich die medizinische, die humanitäre Werte fördern wollen, wie sollen sie das alleine schaffen? Das werden sie nicht schaffen. Die können nur schaffen, wenn sie gemeinsam für etwas kämpfen. Aber das ist ja schon durch die Ausbildungsstrategie oder Oberarztpositionvergabestrategie so zersplitten, so durcheinander gebracht. Also ja, und insgesamt wird man
Ja,
schwach und
intransparent.
Einzelkämpfer, wie du sagst, ne? Wir sind alle leider in Krankenhäusern Einzelkämpfer. Uns fehlt das Gemeinsame, was die Pflege zum Glück, und das finde ich also ganz stark, die gibt es im Beruf Pflege viel stärker. Da sind weniger Einzelkämpfer, sondern die halten eher zusammen als wir Mediziner im Krankenhaus.
Ja, Angst wird geschürt, ne? Also aktuell ist es ja auch so, gibt es wirklich viele Ärztestreiks wieder. Und da wird ja der Unmut auch dargestellt. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir aktuell in einer, ja, wie an so einem Scheideweg sind, wohin unser System, unsere Strukturen und unser Leben hinlaufen wird. Das zeigt sich gesamtgesellschaftlich. Klar, wir befinden uns ja auch immer mehr in ökonomischen Krisen. Das zeigt sich aber eben auch in der Ärzteschaft. Also Stichwort nochmal, um auszurollen oder aufzurollen. Die Digitalisierung ist ja nicht nur die Digitalisierung analoge Prozesse ins Digitale. Das ist ja lächerlich. Die Digitalisierung ist ja die Veränderung der gesamten Arbeitswelt. Unser Beruf verändert sich. Das, was wir machen, geben wir Aufgaben ab. Beschäftigen wir uns mehr mit unserem Beruf? Halten wir zusammen? Sind wir mehr für den Patienten da? Und all das ist gerade im Wandel. Und das ist die Entscheidung einerseits jedes Einzelnen, aber andererseits auch von uns gemeinsam, was für eine Medizin wir in Zukunft haben wollen. Denn aktuell verändert sich alles. Ich meine, plötzlich kommt ChatGPT, die ja auch viele Dokumentationsaufgaben übernehmen könnte, was wir nicht mehr machen müssten. Ne? Und die Frage ist halt, wo ist unser Wert in Zukunft? Und wenn der Druck von oben kommt, von den Chefs, dann ist das sehr, sehr, sehr schade, weil die entfremden sich ja von ihrem eigenen Beruf, indem die uns spalten, weil sie auch den Druck wiederum wahrscheinlich von wo oben oder von der Seite bekommen. Und das kann nicht aufgehen. Das kann langfristig nicht aufgehen. Die Frage ist halt, wann crasht es? Wann merken die Menschen es? Und wie wollen wir eigentlich leben? Wir sind ja eigentlich relativ privilegiert hier in Deutschland. Die Ressourcen so zu gestalten, dass wir das eben genauso haben können, dass es für die Ärzteschaft als auch die Patientinnen funktioniert.
Wir können, also die Ressourcen sind da, wir missbrauchen unsere Ressourcen und Sozialkasse. Und ich glaube, mit demselben Maß an Ressourcen können wir viel mehr für Patienten tun, wie du sagst, mit einfach revolutionären, modernen
Genau.
Denkanstoß. Da sind wir sind so hinterher, wir sind Skeptiker, wir sind Skeptiker, wir haben Angst vor Veränderung. Nee, das ist halt so 30, 40, 50 Jahre so gelaufen. Warum müssen wir das machen? Es gibt immer wieder revolutionäre, also medizinische Entwicklung, das tun wir schon, aber in der Arbeitsablauf, da sind wir immer noch irgendwie hinterher, dass wir noch heute noch über Digitalisierung sprechen müssen, dass wir heute noch über die Bedeutung sprechen, das ist schon ein Armutszeugnis, weil das hätte schon längst existieren müssen. Und auch dieses Arbeitsablauf, dass es auch transparent ist, diese digitale Planung für Rotation, das, was du vorhin erwähnt hast, wenn das digital ist, wenn das für jeden zugänglich, offen ist, dass der eine nicht und sagt, ah, was mache ich? Oh, hat sie mich angelächelt? Wie geht sie mit mir essen? Tue ich ihr den Rotation? Nein, es muss transparent für alle gleich sein. Und davor haben sie auch Angst. Weil sobald sie das digital abgeben, ja, dann ist es transparent für alle. Ich glaube, das ist auch in bestimmten Köpfen, dass sie diese Machtposition gar nicht. Also die haben Angst vor Machtverlust. Ja, weil Veränderung, genau.
Und deswegen ist es so wichtig, was du angesprochen hast mit Führung, weil nur die Führung und die Zukunft der Führung kann dazu führen, dass wir diese Arbeit an uns aneignen, dass wir unseren Beruf in die eigene Hand nehmen, dass wir uns mit unserem Beruf und damit auch mit der Arbeitsstelle identifizieren und auch nachhaltig handeln. Nachhaltig mit den Patienten, nachhaltig mit den Ressourcen umgehen, mit der eigenen menschlichen Ressource als auch mit Material. Wenn irgendwie eine Kanüle runterfällt, auch nehme ich einfach die nächste. So, dass man einfach auch die Zeit hat, diese Kanüle eben nicht fallen zu lassen und Ressourcen nicht zu verschwenden.
Es
Ja.
ist, genau, und vor allem
All
das
das hängt
große
zusammen,
Problem,
aber.
das es hängt, genau, ne, das ist richtig. Und wenn du jetzt erzählst, habe ich natürlich, ich frage mich, wie werden denn Chefärzte ausgesucht? Ja, da scheitert ja schon. Ich meine, nicht jeder Chef hat Führungsqualität. Der hat zwar vielleicht seinen Titel, der ist zwar wissenschaftlich aktiv, hat irgendwie ein paar Sachen voroperiert und hat irgendwie mit Artikeln Namen gemacht, aber das ist nicht unbedingt der beste Führungsmann,
Genau,
ja.
also das ist bei Ärzten ja, wir haben ja gewisse Fertigkeiten. Also die muss man ja schon irgendwie haben. Das ist so, bei Ingenieuren kenne ich das, ist das sehr ähnlich. Das sind Fachexperten. Also die kennen das Herz vorwärts, rückwärts, dreidimensional, mit allen Abgängen, mit allen Variationen. Ich erzähle es jetzt mal super plump, ja. Aber genauso wie bei den Neurochirurgen oder bei jeder einzelnen Fachrichtung, man ist Fachexperte, aber die Skills sind nicht unbedingt da. Und dann ist halt die Frage, in der Industrie ist ja so eine Geschäftsführung auch geteilt. Da ist ein Fachexperte, da ist aber auch ein Geschäftsführer, ein kaufmännischer Führer, einer der, also es ist halt viel mehr aufgeteilt. Es ist halt nicht mehr der alleinige einzelne Chef, der alles leitet, mit der
Und daran
Führung.
scheitert das. Das ist nicht mehr zeitgemäß, dass der eine, der nicht unbedingt soziale Intelligenz oder emotionale Intelligenz
Die er auch
besitzt,
nicht
der
haben
aber
muss unbedingt, ne? Also wenn er
haben muss, genau,
Fachexperte
ja,
ist.
genau. Und der aber die Kommunikationsfähigkeit nicht hat mit Mitarbeitern, der muss ja auch langfristig denken. Der muss ja irgendwie gucken, okay, wie bringe ich den? Er muss ja Menschen integrieren können, also Mitarbeiter im Team. Und das können viele Leute nicht. Und daran scheitert es ja auch, dass Menschen, weil ich glaube, das meist Produktive, was wir rausholen können, ist, wenn jeder Mitarbeiter den Teamgeist hat, der das Gefühl hat, wir sind ein Team, wir machen gemeinsam.
Auf jeden Fall.
Und das fehlt in meinen Augen in vielen Kliniken. Jeder schaut, okay, ich muss gucken, dass ich sage das offen und ehrlich zu, auch ich schaue, dass ich jetzt als Funktionsoberarzt, ich muss irgendwie gucken, dass ich Oberarzt werde. Es geht ja auch nicht nur darum, dass man halt operativ weiterkommt, sondern auch in den finanziellen Aspekt, dass man schaut, okay, ich muss weiterkommen. Und das sieht jeder andere Funktionsoberarzt auch. Und das heißt, wir fokussieren uns auf den eigenen Weg. Und es muss geschafft sein, dass man sagt, okay, wir müssen als Team, als Klinik sehen. Und dafür fehlt denn der Transparenz, dass da von der Führung offen und ehrlich gesprochen wird, hey, wir haben eine Liste, wir haben eine Fairness, wir gehen eins nach dem anderen, jeder kommt mal dran, Punkt aus,
Genau
ja.
so.
Dann ist es ja, dann bringt jeder seine Leistung, jeder weiß, wann er dran ist, weil es offen, transparent kommuniziert wurde. Und dann ist der Nachbar kein Konkurrent, sondern das ist Mitwirkende für das Team, ja.
Zumindest die Person, die möchte. Ja, also wenn man das nicht
Genau.
möchte, ist das ja auch in Ordnung. Aber die Chance überhaupt, das zu dürfen, das ist einfach unglaublich wichtig. Und genau um diese Themen geht es ja auch in deinem Buch, Der verlorene Patient, ne, um das Versorgungssystem in Deutschland.
Genau, und ich glaube auch, dass wir, also ich bin da ein großer Fan von unserem Gesundheitssystem. Wir haben eine der größten und wahnsinnigsten, also und teuersten Gesundheitsversorgung der weltweit. Und ich glaube, dass wir trotz dieser Defizite, die wir benannt haben oder die es noch existiert, immer noch eine gute Arbeit machen. Aber ich finde, wir können in Zukunft, müssen wir umdenken, damit dieses stabile System auch weiter existiert, dass meine Patenkinder auch davon profitieren können. Und dass es nicht zusammenbricht. Und es ist leider so, es könnte jederzeit brechen, weil schau doch mal, was passiert denn mit den Ärzten, die hier in Deutschland studieren, die wandern aus, teilweise irgendwie, ja, in anderen Ländern, wo sie einfach bessere Arbeitsqualität haben, bessere Arbeitsbedingungen haben, dass sie mit Familie und Kind auch im Krankenhaus arbeiten können, dass der Chefarzt nicht irgendwie beleidigt ist und ihn in die Ecke packt, weil die Mutter irgendwie Elternzeit genommen hat, ja. Oder weil das Kind krank ist, weil es eine Frau ist, die könnte ja schwanger werden. Also von diesen altmodischen Denkweisen müssen die weg. Man muss breiter denken und da geht es für mich auch um den Vielfalt auch, dass wir auch Mitarbeiter haben können, die mit Kopftuch sind, die aber mindestens genauso gut medizinische Leistung erbringen können als der große weiße Mann mit blauen Augen, ja, der 2 Meter groß ist. Und das ist in vielen Köpfen nicht drin. Es ist eine gewisse Entwicklung da. Je mehr wir in der Führungsposten haben, die bunt sind, desto besser und leichter wird das sein. Und auch, ich meine, es ist ja auch wirtschaftlich attraktiv, wenn man den Vielfalt hat. Weil wenn ich einen türkischen Ärzten habe, zum Beispiel, ich habe eine Kollegin, dessen Eltern sind aus der Türkei, dann kommen die türkische Patienten hier, weil sie sind froh, dass die, besonders die Älteren, dass sie einfach ihre Muttersprache in Aufklärung bekommen. Das ist doch schön. Genauso wie dass Leute aus Sri Lanka kommen und sagen, ich gehe lieber dahin, da ist Dr. Umes, der spricht Tamil. Das heißt, es hat auch eine wirtschaftlich eigentlich langfristig gesehen einen Vorteil, wenn man vielfältig denkt, dass man auch dieses Vertrauen eher hat. Ja, natürlich hat derjenigen zu dem Vertrauen, weil er sagt, ey, guck mal, ich spreche Türkisch, kann sich auf Türkisch besser aufklären, ja, oder Tamil oder Englisch oder was auch immer. Also das mussten die Führungskräfte sehen. Teilweise sehen sie, aber irgendwie sehen sie immer noch hinterher, um das umzusetzen, ja.
Klar, es gibt natürlich auch zahlreiche Studien, dass diverse Teams viel erfolgreicher sind, auch monetär viel erfolgreicher sind. In der Industrie wird das ja auch schon umgesetzt. Also zahlreiche DAX-Unternehmen sind auch bunter, also nicht grad Mann, Frau, aber
Ja.
zumindest ethnische Herkunft, dass da viel mehr
Ja.
Diversität ist. Und darum geht es ja auch so ein bisschen in deinem Buch, in deinem nächsten Buch. Hilf mir auf die Sprünge. Jetzt.
Grundfarbe
Genau,
Deutsch, das
Grundfarbe
letzte
Deutsch,
Buch,
sorry,
genau.
genau, sorry, ich stand kurz auf dem
Nee, alles
Schlauch.
gut, warum? Alles gut.
Und das fand ich auch sehr interessant, vielleicht bevor ich darauf nochmal eingehe. Ich glaube auch nicht, dass jeder Arzt, Ärztin irgendwie aus Rassismusgründen jetzt so entscheidet. Nein, der ist Tamil, den grenze ich aus. Es ist so eine, das Unbewusste, der schwirrt so mit, dass jemand mehr wert ist und der andere vielleicht weniger wert ist oder dass man dem anderen
Das ist
grundsätzlich mehr vertraut, weil der sieht genauso aus wie ich. Das ist ja wie bei Thomas wählt immer Thomas aus. Zwischen Mann und Frau gibt es das Gefälle ja auch. Oder
Genau.
als ich in Leipzig gewählt habe und 2 Westdeutsche, die haben sich irgendwie, warum auch immer, der eine kam aus München, der andere kam aus Düsseldorf, mehr vertraut als jemand, mit dem man schon so lange in Leipzig, aus jemand, der auch von da kommt, zusammengearbeitet hat. Und ja, es ist genauso, wie wenn man auf Mallorca oder so einen
Da hast
Deutschen
du
trifft,
vollkommen
freut
recht.
man
Das
sich
ist
total.
genauso.
Man kann jetzt
Es
echt.
ist nicht. Es ist interessant, weil ich habe einen Vorgesetzten, der wirklich als zu uns sagte, schon zweifach betonte er, für ihn ist Qualitätsmerkmal, wenn Deutsche sich bewerben. Also damit meint er Bio-Deutsche. Und das nochmal zu betonen, da habe ich auch gedacht, warum? Es passt doch nicht. Warum denkt das so? Aber klar, er identifiziert sich natürlich mit denen irgendwie im Unbewusstsein mehr Stufen. Wenn man von sich überzeugt ist, ich bin stark, ich bring hehre Leistung, ich bin unverzichtbar, dann gleich Aussehende, gleich, ne, gleich, dann sind sie natürlich von denen irgendwie anders. Das ist aber nicht fair. Das ist auch im Grunde genommen ist es rassistisch, genauso wie mit den Flüchtlingswellen, wo wir den Unterschied machen, ob sie aus,
Ja,
ne,
ja.
Ukraine
Ja.
kommen oder aus Afrika kommen. So ähnlich ist es auch. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass die Krankenhäuser so ein Defizit haben, ein personelles Defizit, dass sie dann versuchen, ob das denen gelingt, weiß ich nicht, sich zu öffnen, deren Herzen zu öffnen, auch für anders aussehende Zugewanderten,
Das,
weil
ich glaube,
alle das.
Ich habe einfach das Gefühl, um auf diesen Chefarzt nochmal, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich weiß, es brennt mir so auf der Seele. Der denkt, der Chefarzt, die begründen das ja auch. Ich kriege das ja auch mit. Die sagen, wir freuen uns, wenn jemand Deutsch spricht. Wenn die schon Deutsch sprechen, ist das schon klasse. Ich habe das auch schon voll viel mitbekommen. Und das zeigt einfach nur, dass die selbst nicht offen sind für andere Sprachen. Und die begründen das auch. Die sagen dann, wenn jemand in Deutschland studiert hat, dann weiß ich ja, was der kann. Wenn jemand aber, ich sag mal, in Sri Lanka Medizin studiert hat und hierher kommt, dann weiß ich ja gar nicht, haben die richtig studiert oder hat er das geschenkt bekommen? Das ist halt so ein ja, leider abwertendes Verhalten gegenüber der Weltärzteschaft, dass man nur seine eigene Medizin anerkennt und gleichzeitig die andere Medizin aberkennt, wobei wir doch von internationaler Forschung auch und Zusammenarbeit in dem Beruf Medizin leben. Und das macht es halt so schwierig, nachzuvollziehen, wie Ärzte überhaupt rassistisch sein können. Ich meine, ich hab auch Rassismus erlebt im Laufe meines Lebens, natürlich, ne? Bestimmt nicht so heftig wie du, bin ich mir sicher, anders. Ich meine,
Ist unterschiedlich. Du hast
wir
aber
können ja einen
dafür
Battle
genug
starten.
andere Sachen erlebt als Frau. Ich meine, als Frau hast du auch nicht sicher einfach, unabhängig davon, ob du deutsch oder nicht deutsch
Wir
bist.
können ja betteln, Umis, wer heftiger gedisst wurde im Leben. Nein, aber es ist halt nicht nur der
Nein.
Rassismus, der so heftig
Ja.
war und ist, auch in der Ärzteschaft, sondern das sozioökonomische Gefälle. Man gehört einfach per se
Ja.
dazu. Also ich hatte in den
Ja.
ersten Jahren, wo ich eben diese neuen Ideen hatte um Innovation und Technologie, das sehr stark erlebt, dass ich nicht dazugehöre. Die kannten sich, die kannten schon irgendwie, die Eltern kannten sich. Und
Ja.
wir haben in der Ärzteschaft ein, ja, so ein Dilemma. Einerseits ein hochelitäres Netz, also wir haben uns ein hochelitäres Netzwerk ausgesucht, in dem wir arbeiten
Ja.
wollen. Und
Ja.
einerseits ist es wegen der sozialen Tätigkeit und wegen dem sozialen Hintergrund einfach, mit Ärzten zusammenzuarbeiten oder mit Medizinerinnen. Andererseits ist es aber wegen dem jahrzehntelangen Leistungsdruck, die untereinander schon hatten und aufgebaut
Ja.
haben, super schwer da
Ja.
reinzukommen. Also es ist total paradox irgendwie.
Ja, es ist schon, also vollkommen richtig. Und ich merke ja immer wieder, dass wenn ich jetzt in meiner Freizeit, ich habe immer so eine Cappy auf, ein T-Shirt, im Sommer laufe ich rum wie so ein Urlauber. Und da bin ich kein Mediziner, da bin ich kein Herzchirurg, da werde ich auch anders in der Gesellschaft wahrgenommen. Plötzlich, wenn ich da mit einem Kittel stehe, dann ist es schon, das ist dieses sozial-ökonomische Gefälle, ja. Da bist du plötzlich der Arzt. Du bist nicht schwul, du bist nicht der Flüchtling, du bist nicht der Schwarze, sondern du bist der Arzt, du bist der Herzchirurg. Und dann wirst du auch anders, komischerweise, behandelt, befürwortet. Das ist schon so. Aber es ist traurig, dass es so ist. Aber wenn es um tatsächlich Karriere geht, wenn es um tatsächlich darum geht, wer weiterkommt, da gibt es in Krankenhäusern immer noch Unterschied. Da wird schon drauf geguckt, wo kommt der her und wie wollen wir unsere Visitenkarte in der Öffentlichkeit präsentieren. Da gibt es tatsächlich, genauso wie, schau doch mal in der Herzchirurgie, wir haben, glaube ich, knapp 80 Zentren. Es gibt nicht mal eine einzige Frau, die Chefärztin ist. Und wir haben begnadete Chirurginnen in unserem Fachdisziplin, ohne Zweifel. Und oder ich habe jetzt eine Kollegin, dessen Eltern aus der Türkei kommen, die ist talentiert. Das ist eine promovierte Juristin, die jetzt Medizin promoviert und Herzchirurgin ist. Die hat einfach Hände, das ist Wahnsinn. Also ich würde mich gerne von der operieren lassen, ja. Die ist jünger als ich, ist wie meine kleine Schwester irgendwie. Die habe ich auch hergebracht. Und die hat irgendwie 6 Kliniken hinter sich, weil nirgendwo als Frau irgendwie einfach hatte, ja. Die musste irgendwie, ach Gott, die Frau, die kann doch Station machen, die kann doch die Ambulanz machen, ja. Und das ist dieses Denken. Und wir haben auch, und das kommt langsam, langsam, gibt es eine Tendenz, Bewegung, dass in den Führungskräften auch, also nicht Bio-Deutsche, die Führung übernehmen. Und das ist bezogen auf den Anteil, die in der Herzchirurgie tätigen Ärzten. Also die meisten Ärzte, die in der Herzchirurgie arbeiten, sind ausländisch abstammende Ärzte, weil es ein Fachdisziplin ist, da möchte man. Das ist kein bequemes Fach, ja, das ist kein Fach mit Lebensqualität, da muss man ackern. Und dafür ist in der Führungsebene deutlich weniger, ja, die da vertreten sind. Ich hoffe, dass sich das ändert. Und ich kämpfe ja auch darum, dass ich mehr Verantwortung übernehme und habe leider das nicht bekommen, was ich bekomme. Aber ich werde, wenn ich bin ja mobil und dadurch ich werde schon.
Ja, genau, und
Ich
das ist
gebe
das,
nicht auf.
ja,
Also ich habe so einen Kampfgeist
auf jeden Fall.
und ich habe es gelernt. Ich gebe nicht auf. Ich werde weitermachen.
Das kann dir auch niemand wegnehmen. Und das ist das Schöne. Und das beschreibt auch dein Growth-Mindset sehr, sehr stark, dass du deinen Weg findest und nicht sagst, das, was Status quo ist, ist die einzige Realität, die es gibt. Und ich finde, worüber wir insgesamt gesprochen haben, dass wir als Arzt und Ärztin, und warum ich diesen Podcast aufnehme und warum mir das so wichtig ist, dass unsere Hörerinnen das auch hören, ist, dass wir den gesellschaftlichen Wandel wirklich treiben können in eine Zukunft, die zeitgemäß ist, die modern ist, die flache Hierarchien hat, die neu gedacht ist einfach, die diverser ist, mit neuartiger Arbeit, wo wir unseren Beruf auch selbst gestalten und unseren Arbeitsort, dass wir uns mit diesem einfach identifizieren. Das passiert einfach tagtäglich mit dem Kontakt zu jedem einzelnen Patienten, wo wir beibringen können, nachhaltig mit sich, mit seiner Umgebung, mit seinen Nächsten und allen anderen umzugehen. Und dafür ist, wie du es eigentlich schon gesagt hast, Vertrauen wichtig, Dinge abzugeben, Arbeit abzugeben, ärztliche oder arztfremde Tätigkeiten abzugeben, egal ob an die Pflegekräfte, an digitale Technologien oder andere Medien.
Oder physischen Assistenten, die gibt es ja
Ja,
auch im Beruf,
super,
ja. Und
großartig.
also das ist wichtig, dass wir das haben. Ich habe auch bei uns in der Klinik durchgesetzt, dass eine MFA so ein Studium finanziert bekommt. Die ist maximale Entlastung für unsere Ärzteschaft. Und du hast es richtig gesagt, es gibt keine andere Berufsgruppe, die so nachhaltig unsere Gesellschaft positiv beeinflussen kann. Und das ist manchmal in unserem Klinikalltag nicht einfach. Man fühlt sich wie ein Manager. Fühle ich mich auch. Ich telefoniere ständig, organisiere Betten, ich schiebe paar Betten, statt einfach mit für Patienten da zu sein, bin ich ja auch. Aber ich glaube, dass wir mehr für Patienten da sein können. Und ich habe auch den als Anlass genommen und meine Motivation, mein nächstes Projekt zu machen, dass ich gesunde Herzen in unserer Gesellschaft fördern möchte. Ich möchte, dass Menschen, die gesund sind, auch gesund bleiben. Ich glaube, dass wir als Ärzte nicht nur für Kranke verantwortlich sind, sondern dass wir auch für die Gesellschaft im Gesamt verantwortlich sind, dass auch gesunde Menschen auch langfristig gesund bleiben, weil damit entlasten wir auch indirekt unsere Gesundheitskasse. Und dass ich dafür sorgen möchte, anhand eines Buchprojekts, dass unsere Gesellschaft gesundes Herz haben, und zwar langfristig.
Und genau das nehme ich mal als Abschlussplädoyer. Ich glaube, wir hätten jetzt noch stundenlang darüber diskutieren können. Ich finde dein Drive super. Du bist ein Macher. Du packst die Dinge an. Du benennst die Dinge. Und genauso muss es jeder Arzt, jede Ärztin tun, wenn wir zukünftig unseren Beruf behalten wollen. Ja, und wenn er dieser
Ja,
Beruf bei uns
immer.
bleiben soll. Und dafür kann ich nur zustimmen, dass jeder von uns Verantwortung übernimmt, aber dass wir auch zusammenhalten. Schön, dass du
Das sehe ich genauso.
Ja, schön, dass du dabei warst. Ich freue mich auf dein nächstes Projekt, auf das Herzbuch und ja, bin super gespannt drauf. Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest?
Nein, also ich möchte erstmal für das Gespräch herzlich danken und vor allem offen und ehrliches Gespräch, das ist wichtig. Und ich möchte auch den Zuhörern danken, dass sie die Zeit nehmen und zuhören. Und wichtig ist vor allem wir als Mediziner, wir haben Verantwortung. Ich habe nicht nur Verantwortung für mich selbst, für meine Familie, dass ich jetzt Oberarzt werde, sondern ich habe die Verantwortung für unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat uns finanziert, dass wir dieses Studium finanziert bekommen haben. Und ich möchte einfach unserer Gesellschaft etwas zurückgeben. Ich werde meinen Mund immer aufmachen. Auch wenn ich ständig auf die Nase fliege, das bin ich. Und ich denke, langfristig tue ich den Menschen damit was Positives. Alles Gute und bleibt alle gesund.
Danke.
Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan. Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.